Hallo und herzlich willkommen zu dieser kleinen Bonusfolge des nerdigen und niveauvollen Trash Talks. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan und an meiner Seite habe ich wie immer eine ganz, ganz wunderbare Gästin, nämlich die Jasmin Neitzel. Hallo!
Hey, hi!
Vielleicht am Anfang mal, wer bist du denn und was macht dich denn zu meiner persönlichen Expertin für Filme?
Ich bin unter anderem auch Podcasterin mit Nerds der Hobby, caste ich zusammen mit der auch aus Funk und Fernsehen bekannten Serena Steinmann über ja Rollenspiele und ihre Überschneidung mit Queerness und Kink-Themen. Ansonsten habe ich an Rollenspielprodukten schon so ziemlich alles gemacht, außer tatsächliche Buchhaltung und Bücher binden. Aber ja, genau, das Schwarze Auge habe ich viel für geschrieben. Da kennt man mich vielleicht her. Ich denke, zur Expertin für Filme bin ich halt hauptsächlich geworden, weil wir uns öfter über Filme unterhalten. Also aus Interesse daran. Wir hatten ja auch schon vor ein paar Jahren mal einen kleinen Oscar-Special.
So ist es, genau. Das ist jetzt 2 Jahre her. Das war die Bonusfolge Nummer 5. Und die wollten wir eigentlich letztes Jahr auch wieder machen. Das haben wir dann aber pausiert, weil irgendwelche anderen Themen wichtiger waren. Ja, was kann das wohl gewesen sein? Und zugegeben, ich habe mir die Verleihung letztes Jahr dann doch angeschaut. Das war aber schon eine ziemlich traurige Veranstaltung. Und dieses Jahr die Golden Globes, die wurden noch nicht mal mehr ausgestrahlt. Daher vielleicht meine erste Frage. Ist die große Zeit der großen Preisverleihungen vorbei?
Ich denke nicht, dass jetzt Preisverleihungen grundsätzlich vorbei sind und Filmpreise sind halt auch immer etwas, was Leute interessiert und natürlich auch etwas, was die Filmbranche interessiert. Die bekommen halt eine Bedeutung dadurch, dass Leute denen Aufmerksamkeit schenken und dass halt Firmen dafür Aufmerksamkeit generieren. Und für den Oscar funktioniert es halt immer noch da. Das hat sich einfach so als eine Marke etabliert, die auch nicht aufhören wird, relevant zu sein. Und ich denke, auch die Einschaltquoten werden weiterhin da sein für die Verleihung.
Nun versucht die Academy of Motion Pictures, Arts and Sciences den Bedeutungsverlust ja unter anderem damit aufzuhalten, dass es dieses Jahr erstmals ein Publikumsvoting gab. Du, Jasmin, hast ja beruflich viel mit Community Management und Marketing zu tun gehabt. Daher meine Frage an dich als Expertin. Kann so ein Publikumspreis, bei dem offensichtlich ja nicht die anspruchsvollsten Filme als Favoriten gelten, die Rettung der Oscars sein? Oder führt das eher zu so einer Art Wertverlust in Anführungszeichen?
Es gibt hinter den Kulissen natürlich schon immer Kampagnen, Filme, ja, zu Oscar-Gewinnern zu machen. Also es wird da Geld in die Hand genommen, es werden Leute beeinflusst dahingehend, dass sie dafür stimmen sollen. Den Film wird halt eine Bedeutung zugeschrieben von den Studios, die gerne wollen, dass diese Filme gewinnen. Entsprechend ist es halt nicht so, als gäbe es da zuvor halt nur die reine künstlerische Beurteilung oder dergleichen. Also es gibt halt natürlich diese Academy, die durch halt vorherige GewinnerInnen und ja Leute, die verdient sind im Sinne der Academy selbst, ja besetzt wird. Und das ist auch ein Publikum. Es ist halt ein kleineres Publikum, das nicht notwendigerweise repräsentativ ist. Aber ja, bei allen Publikumspreisen, auch denen in der Rollenspielszene, ist es halt so, dass die Leute, die am meisten ihre Fans aktivieren können, oder bei denen das halt eben der Eigendynamik entwickelt, gewinnen können. Das ist halt nicht notwendigerweise das mit den meisten LeserInnen, das ist nicht notwendigerweise das, was die höchste Qualität hat. Und so wird es halt auch bei den Filmen sein. Ich persönlich mag Publikumspreise an sich auch gerne. Also die haben auch einen Wert für sich, aber ich glaube nicht, dass es für die Oscars jetzt so das Richtige ist im Sinne von, das ist ein klassisches Format, wo es halt eben auch um eine spezielle Art von Filmen geht. Also das kann man halt parodieren und kritisieren und sagen, ja, dieser Film ist Oscar-Bait, der ist nur dazu da, um da Preise einzuheimsen und dann durch seine Nominierung bekannt gemacht zu werden und dergleichen. Aber das zeigt eben auch, dass die Oscars bis zu einem gewissen Grad auch dazu dienen, ja, Filme bekannt zu machen, die halt jetzt nicht den Franchise hinter sich haben, bis zu einem gewissen Grad. Und ja, so problematisch die Oscars sind, ich glaube nicht, dass ein Publikumspreis und dahingehende Kampagnen dann die Lösung sind, letztlich insgesamt. Wenn das parallel läuft und dann auch einen Shoutout bekommt, ja klar, warum nicht? Und ich sag mal, der Grand Prix ist halt auch nicht schlechter geworden, also die Eurovision, dadurch, dass es jetzt eine Publikumsbeteiligung gibt, also nicht notwendigerweise. Ja, die Juries verlieren halt immer mehr an Bedeutung dadurch und es verschiebt sich halt dadurch, wie man es halt darstellt. Und letztlich ist es halt auch eine Frage der Präsentationsform.
Es wird ja kolportiert, dass dieser Publikumspreis vor allen Dingen deswegen ins Leben gerufen wurde, damit Spider-Man No Way Home noch einen sehr ehrwürdigen Preis bekommt. Der hat ja vorher nur eine Nominierung in einer technischen Kategorie bekommen. Vielleicht gehen wir mal ganz kurz durch. Ich lese mal vor, was den Stand, den ich gefunden habe, den aktuellsten war vom 1.3., aber die Abstimmung ist ja sowieso schon gelaufen, deswegen beeinflussen wir jetzt niemanden mehr. Und zwar einmal Army of the Dead, Cinderella, Dune, Malignant, Vina Mata, The Power of Dog, Sing 2, eben Spider-Man, The Suicide Squad und Tick, Tick, Boom. Und was glaubst du denn, wer da gewinnt und glaubst du denn, er hat's verdient?
Keine Ahnung. Also ja, irgendwie verdient hat jeder Film, der das da hat, weil es offensichtlich um Publikumsaktivierung geht und wer genug Publikum aktiviert hat, hat halt genug Publikum aktiviert, um der Favorit dieser Fans zu sein. Es ist ja nicht so, als würden alle Fans sich treffen und abstimmen so und die Filme pro und contra diskutieren, sondern es sind halt Leute, die eben die Energie aufwenden. Keine Ahnung, ich möchte nicht, dass Army of the Dead gewinnt, so wirklich, weil insgesamt dieses Zack Snyder ist unser Anführer und wir müssen halt seine Art von Filmen verteidigen und für den Massengeschmack durchsetzen, so, ja, wäre jetzt nicht meins, so. Also ich habe viele von denen einfach nicht gesehen und kann das deswegen nicht abschließend beurteilen, aber ich habe jetzt auch nicht wirklich Marketing mitgekriegt, um halt die Fans dafür zu aktivieren. Das ist für mich eher so am Rande gelaufen, deswegen kann ich nicht sagen, wer da die beste Kampagne fährt oder wo ich sagen würde, deren Kampagne ist es wert.
Ich habe, glaube ich, die Hälfte von diesem Film gesehen. Was ich so mitbekommen habe, sind eigentlich nur zwei, in Anführungszeichen, Kampagnen. Und zwar einmal Vina Mata, wo das wohl der unbedeutendste Film ist, der irgendwie fast keine ZuschauerInnen hatte, aber die knallharten Johnny Depp-Fans wollen unbedingt, dass Johnny Depp mal wieder einen Oscar gewinnt. Und natürlich Spider-Man No Way Home. Ich glaube, aus filmerischer Sicht wäre ich unglücklich, wenn der gewinnen würde, weil so toll er war, er ist jetzt nicht so, so toll. Aber ich würde aus Sicht der Kinos sogar sagen, dieser Film hat, zumindest in den Kinos, die ich hier in meinem Umkreis sehe, tatsächlich das sehr, sehr schwache Wintergeschäft gerettet. Und wenn er das gemacht hat und die Kinos nur wegen diesem Film noch offen sind, dann, ja, gönn dir den Preis, Spider-Man.
Ja, ich bin halt keine Freundin dieser Disney-Franchise-Monopolisierung. Aber
niemand ist das.
Doch, es gibt Leute, die halt wirklich sagen, das ist das Kino, so sollte es sein und dafür ist es da, exakt für solche Filme und eigentlich sollte alles Marvel sein, was läuft.
Das wäre eine sehr traurige Gesellschaft, in der alles Marvel sein sollte. So gern ich Marvel-Filme gucke und ich in fast jeden Marvel-Film reingehe.
Ja, genau.
Ehe wir zu den, in Anführungszeichen, klassischen Oscars kommen, vielleicht nochmal vorab eine Metafrage. Es wird ja im Zuge der Preisverleihungen immer mal wieder darüber diskutiert, dass die JurorInnen und dadurch auch die PreisträgerInnen zu alt, zu weiß und zu männlich sind. Und dann wird immer Besserung gelobt. Daher meine Frage an dich, ist es denn wirklich besser geworden?
Ich habe keine Ahnung, wie die Academy zusammengesetzt ist. Es gibt durchaus jetzt schon einige Nominierungen, die vielleicht vorher nicht aufgenommen worden wären. Es können Leute of Color, können Schwarze vielleicht gewinnen. Also die Chancen sind da, wenn ich mir die Nominierungen angucke. Ich denke, das ist halt letztlich doch eine sehr mainstreamige Veranstaltung und wir wissen, wie der Mainstream gestaltet ist und dadurch, dass halt GewinnerInnen aufgenommen werden, verändert sich das Ganze natürlich langsam und ist natürlich auch bis zu einem gewissen Grad selbstverstärkend. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie die Moderation das gleiche besetzt sein wird in dieser Verleihung. Also da habe ich mich auch noch nicht so sehr beschäftigt, wie die Show aussehen wird im Sinne der Präsentation.
Das habe ich schon gesehen, warte, ich muss nochmal schnell gucken. Ich glaube, es war Amy Schumer und zwei People of Color Damen. Ich muss nochmal gucken. Amy Schumer, Wanda Sykes und Regina Hill.
Okay, ja, das ist halt, also sie machen sich halt an den Punkten, wo sie es unmittelbar steuern können, doch bis zu einem gewissen Grad Mühe.
Kommen wir vielleicht mal zu den Kategorien. Wir haben ja nun auch nicht alle Filme gesehen, aber vielleicht mal zu den wichtigsten Kategorien zumindest. Vielleicht, weil wir gehen jetzt die Wikipedia-Seite von oben nach unten durch. Bester Film? Irgendwelche Prognosen?
Ja, nominiert sind Belfast, Coda, Don't Look Up, Drive My Car, Dune, King Richard, Licorice Pizza, Nightmare Alley, The Power of the Dog und West Side Story. Ach, West Side Story ist natürlich ein Film, der, wo man sagen würde, an sich ist das klassisch so, weil halt Steven Spielberg ist drin. Es ist ein Remake von einem klassischen Hollywood-Stoff. Es ist ein großes Musical. Die werden in letzter Zeit tendenziell überbewertet, würde ich sagen. Oder werden hochgewertet. Ich denke, dass das ist etwas, was tendenziell gewinnen kann. Dune sehe ich nicht, weil Fantastik eher selten ist. Drive My Car vermute ich ist halt auch eher wir geben dem eine Nominierung. Das ist ein ausländischer Film, also halt hier. Ja, und das dem wollen wir halt nochmal ein bisschen einen Push geben. Aber ich glaube nicht, dass das letztlich gewinnen wird. Ich könnte mir Belfast vorstellen, ich könnte mir auch Power of the Dog vorstellen. Ich würde halt auf West Side Story tippen, aber nicht notwendigerweise aus den besten Gründen.
Ich würde mein Geld, glaube ich, setzen entweder auf The Power of the Dog oder auf King Richard. Und zwar einmal sind so in Anführungszeichen typische amerikanische Geschichten. Die kommen bei einer typisch amerikanischen Jury natürlich immer gut an. Sie haben beide zum unterschiedlichen Thema diverse Themen. In dem Fall eine schwarze Aufstiegsgeschichte. Im anderen Fall geht es ja unter anderem auch um Homosexualität. Ich glaube, das ist so diese Mischung, also amerikanischer Traum, Aufstieg, amerikanische Geschichte und ein bisschen Diversität muss ja heutzutage sein, offensichtlich, denken sich vielleicht manche von der Jury. Deswegen sage ich, einer von den beiden kriegt
einen. Also du meinst, die lassen sich sozusagen von der Erwartung, dass Leute gern diversere GewinnerInnen sehen wollen, dahingehend beeinflussen?
Ich glaube ja.
Ja, okay, das ist natürlich ein Punkt, also das ist möglich, wie gesagt. Was das soll ja die puerto-ricanischen Menschen denn? Aber ja, Power of the Dog, ja klar. Also das wäre, glaube ich, der, wo man am ehesten sagt, das ist dieser der Oscar-Gewinner, den man vergisst. Das ist halt oft so.
Das war auch ein echt langweiliger Film. Ich habe eine halbe Stunde ausgeschaltet, weil ich ihn so langweilig fand. Und ich schalte fast nie Filme aus.
Ich habe ihn schon ganz geguckt und ich kann mir auch halt langsame Western ansehen und sowas. Das kriege ich schon, also das geht schon. Er hat mir gezeigt, dass Sam Elliott doch homophob drauf ist. Das fand ich enttäuschend so. Aber das war mir ja sozusagen in der Besprechung im Nachhinein. Ja, King Richard könnte auch sein. Der ist halt irgendwie nicht so präsent als ein Film. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass er in den deutschen Kinos noch gar nicht so seinen großen Lauf hat. Ja, manche haben das ja erst sozusagen, nachdem sie einen Oscar bekommen haben oder
ja.
In der Nominierung waren. Es kann durchaus sein, dass das Release da noch ein bisschen gepusht wird. Und wenn das halt jetzt irgendwie die Williams-Story hieße oder so, ich glaube, das würde mehr reinbringen da.
Ja, tatsächlich, manche Filme werden ja erst richtig populär, nachdem sie einen Oscar gewonnen haben. Ja. Ich erinnere mich noch, das ist, glaube ich, jetzt 10 Jahre her oder sogar 12 Jahre, The Hurt Locker, ja. Ich glaube auf Deutsch Tödliches Kommando. Ich war damals im Kino, bevor er einen Oscar gewonnen hat. Und es gab in ganz Halle, also eine Stadt mit 200.000 Einwohnern, gab es genau 2 Kinovorstellungen, beide 22 Uhr entsprechend. Das Kino war komplett leer. Und nachdem der Film Oscar gewonnen hat, plötzlich ganz in allen Kinos lief er und hat doch ein gutes Publikum angesprochen.
Ja. Welchen Film würdest du es denn gönnen? Also jetzt nicht im Sinne von, was erwarten wir, wie die Academy stimmen würde, sondern was findest du selber am besten von denen, also von denen du gesehen hast?
Da würde ich vermutlich Dune sagen. Sowohl mein Herz als Fantastik-Fan schlägt da höher, als auch, dass ich ein regiemäßig, effektmäßig, da gibt's ganz wenig, was nicht gut ist. Da ist so viel so gut. Ich glaube, Dune, da schlägt mein Herz für diesmal.
Ja, ich habe Nightmare Alley noch nicht gesehen. Das wirkt wie ein Film, der eventuell bei mir noch Punkte sammeln könnte. Ich mag an sich so, dass das Coda halt ein Film ist über Gehörlose, was da eben ein, ja, da eine Aufmerksamkeit drauf legt. Also keiner von den nominierten Filmen war mal, also die ich gesehen habe, war mein Film des Jahres. Das kann ich so auch schon sagen. Aber es gibt auch jetzt keinen, wo ich sage, dem gönne ich es komplett nicht. Also, wo ich aktiv nicht möchte, dass er gewinnt.
Dann habe ich, glaube ich, Glück mit meinem Dune, weil der war, wenn ich mich nicht irre, wenigstens auf Platz 2 meiner Lieblingsfilme des letzten Jahres. Also,
ja.
Dann, beste Regie. Ich gebe zu, ich habe keine Ahnung, was einen guten Regisseur ausmacht oder eine gute Regisseurin. Das ist dein Part.
Mhm. Ich würde sagen, also eine kreative Gesamtvision des Ganzen ist letztlich die Aufgabe der Regie. Also die leitet ja an. Die leitet die Darstellenden an, die leitet das gesamte Team an. Und entsprechend, wenn es ein gutes Gesamtbild gibt, dann sollte das mit bester Regie irgendwie zusammenhängen. Wir haben hier Paul Thomas Anderson für Licorice Pizza, Kenneth Branagh für Belfast, Jane Campion für The Power of the Dog, Ryosuke Hamaguchi für Drive My Car und Steven Spielberg für West Side Story. Ich bin auch wieder beschränkt in denen, die ich gesehen habe. Hast du eine Meinung zur besten Regie hier?
Ich finde eher traurig, dass Dune nicht dabei ist, der Dune-Regisseur Villeneuve.
Ja.
Weil der hat ja auch einfach alles, also da war ja wirklich alles gut, vom Schnitt bis zur Schauspielerführung und Schauspielerinnenführung. Es ist, glaube ich, ist eher weniger, dass ich es nicht allen von den fünf gönnen würde. Ich finde eher den Skandal, dass Villeneuve nicht dabei ist.
Villeneuve ist auf jeden Fall, ich sag mal, jemand, der eine Vision hat beim Umsetzen der Filme so. Und ich glaube, dass halt bei West Side Story, also ich würde einen Case machen können für Spielberg, im Sinne davon, dass er sich einem Genre angenommen hat, in dem er bisher noch keine großen Erfolge gefeiert hat, nämlich dem Musical, das sehr, sehr kompetent umgesetzt hat. Und es ist halt ein Remake. Es ist ein Film, der schon existiert. Es ist auch ein Film, also ein Bühnenstück, das oft aufgeführt wurde. Und da dann halt eben, das so interessant zu zeigen, da einen Ansatz zu finden und den durchzuziehen, das kann ich bis zu einem gewissen Grad würdigen. Andererseits ist es halt auch das einzige Remake hier auf der Liste. Ich finde es schon gut, dass die neue West Side Story jetzt zum Beispiel spanische MuttersprachlerInnen gecastet hat für die puerto-ricanischen Figuren. Das macht das Ganze halt doch mal anders als Leute, die in Brownface auftreten und so. Also, und das reframed den Rassismus natürlich auch noch mal anders aus der heutigen Sicht. Aber ja, ich habe halt Drive My Car nicht gesehen. Ich kann mir vorstellen, dass das halt auch wieder dass das wert wäre, gesehen zu werden. Ich hab nicht genug von denen gesehen, um mir wirklich eine Meinung zu geben, weil es war, so sehr Paul Thomas Anderson auch meistens gute Filme macht, es war mir nicht wert, mir dafür meine Gesundheit zu riskieren, Licorice Pizza zu sehen zum Beispiel, ins Kino zu gehen.
Dann vielleicht bester Hauptdarsteller, da sind nominiert Javier Bardem, Benedict Cumberbatch, Andrew Garfield, Will Smith und Denzel Washington. Ich habe zumindest zwei gesehen von diesem Film.
Welche?
Ich habe gesehen The Power of Dog, also zumindest eine halbe Stunde, ich eingeschlafen bin, und Tick, Tick, Boom. Und tatsächlich würde mein Herz dieses Mal an Garfield gehen, weil ich einfach glaube, der ist total underrated. Der ist eigentlich ein total toller Schauspieler, aber alle sehen das nicht. Und der hat mich wirklich überzeugt in Tick, Tick, Boom. Wobei natürlich alle von diesen fünf Nominierten gut schauspielern können. Aber ich glaube, einfach weil er so underrated ist, würde ich die Außenseiterchancen bei Andrew Garfield sehen.
Ja, vielleicht schafft er es damit, ein ernsthafteres Fach zu wechseln. Das ist natürlich ein Punkt. Ich habe Javier Bardem in Being the Ricardos sehr, sehr genossen und er war eben ein. Ja, also er hat die Rolle gut ausgefüllt. Also spielt halt Desi Arnaz, den Bühnenpartner und Mann von Lucille Ball, halt aus Isle of Lucy. Es geht halt eben um eine. Ja, es ist halt ein Biopic bis zu einem gewissen Grad, aber er spielt den Charakter so, dass man echt Spaß hat, dem zuzusehen. Also diese historische Figur. Und gibt dem halt sehr viel Energie mit. Und das, ich würde das zu würdigen wissen. Benedict Cumberbatch, ja nu. Ja, das ist halt auch so eine Trauerklosrolle irgendwie. Ich kenne jetzt halt den Vater von den Will, also Richard Williams, da kenne ich jetzt halt nicht so gut. Deswegen kann ich nicht so gut beurteilen, wie Will Smith ihn dargestellt hat. Also, da habe ich nicht den Vergleich von der realen Persönlichkeit, was ja bei Biopics vielleicht auch zur Beurteilung hilfreich ist. Ich wäre auch nicht böse um Andrew Garfield, so wenig ich die Person, die er spielt, mag.
Deine beste Hauptdarstellerin, da habe ich, glaube ich, keinen einzigen von diesen Filmen gesehen, deswegen ist es dein Part.
Ja. Für Kristen Stewart bin ich ins Kino gegangen und Nicole Kidman auch, wieder Being the Ricardos, beide gut. Ich habe Madres Paralelas nicht gesehen, aber spanischsprachig ist schon mal ein Punkt. Olivia Colman hat schon einen. Eyes of Tammy Faye kommt halt erst demnächst auf Disney Plus, deswegen habe ich es noch nicht gesehen, habe ich es noch nicht gesehen. Ich würde es einfach aus, damit die Lesben es gewinnen, Kristen Stewart gönnen. Und danach Penelope Cruz. Also ich würde hier einfach den Diversity Vote nehmen. Nicole Kidman hat in Being the Ricardos Lucille Ball gut gespielt, aber es war halt keine perfekte Imitation. Das hat mich nicht so abgeholt wie eben bei Dems. Also einfach, wenn man die beiden nebeneinander sieht in demselben Film, habe ich das Gefühl eher, ja, embodied die Rolle mehr und sie weniger. Und ja, Kirsten Stewart spielt halt Prinzessin Diana sehr, sehr gut. Übrigens auch interessant, dass man die immer mit queeren Leuten besetzt. Die Darstellerin von Prinzessin Diana in The Crown ist halt auch nicht binär. Und Kirsten Stewart ist halt lesbisch und irgendwie, also es kann halt auch Zufall sein, aber ist mir so als Muster aufgefallen. Und ja, sie spielt es in Spencer halt wirklich gut. Also ist halt auch so ein mehr wieder Biopic bis zu einem gewissen Grad in der Rolle verschwinden. Aber gerade dadurch, dass man Kirsten Stewart halt einen sehr unbeweglichen Stil nachsagt, weil sie halt immer gleich aussehe oder dergleichen, dann weiß ich es mehr zu würdigen, wenn sie halt so eine Rolle spielt, die ganz eindeutig nicht sie selber ist und sozusagen in der Rolle verschwinden kann.
Dann gehen wir noch schnell zu den Nebendarstellern und NebendarstellerInnen. Sind wir erst bei den männlichen?
Ja, ich tue mein Bestes. Ciarán Hinds für Belfast, Troy Kotsur für Coda, Jesse Plemons, Power of the Dog, J.K. Simmons, Being the Ricardos, Cody Smith-McPhee für Power of the Dog.
Da habe ich ja nur Power of the Dog geguckt, zumindest ein bisschen. Und zumindest, was ich so gelesen habe, gab es ganz viel Lob für Cody Smith-McPhee. Das war, was es, glaube ich, in allen Kritiken wirklich überall drin stand. Deswegen, da muss was dahinter sein. Deswegen setze ich mein Geld auf Cody Smith-McPhee.
Ja, Troy Kotsur halt als einen Gehörloser, der einen Gehörlosen spielt, weiß ich wieder zu würdigen, dass eben diese Rolle, diese Darstellung da gewürdigt wird. Er wäre nicht der erste gehörlose Mensch, der einen Oscar gewinnt, aber es ist natürlich ein Schritt und so. Also, weiß ich zu würdigen, wieder wegen Ricardos, J.K. Simmons hat mich sehr unterhalten. Ich weiß nicht, ob das reicht für einen Oscar, so. Es ist halt eben dieses so, dieses, man ist halt eben ja doch oft angehalten zu sagen, ja, ich war gut unterhalten, das zu sehen. Und deswegen hat es einen Oscar verdient. Aber ist die Frage, wäre das unser Anspruch so? Weil ansonsten die beiden aus Power of the Dog haben halt auch gut gespielt. Es war halt nur nicht spannend. So. Es war gut gespielt, aber es war halt nicht so erbaulich anzusehen. So. Es war halt eher eine Beschäftigung, sich das, also, ist eine Aufgabe. Power of the Dog anzusehen. Und es hat sicherlich auch emotionale Tiefe und ist sicherlich auch irgendwie eine wichtige Aussage über Männlichkeitsbilder und Queerness und dergleichen. Und das, das möchte ich halt alles gar nicht kleinreden, aber J.K. Simmons fand ich halt lustig in einem Film, der lustig sein soll, bis zu einem gewissen Grad. Und er hat aber auch den Charakter gleichzeitig ein bisschen Tiefe und Sympathie verliehen, deswegen, ich habe Belfast halt nicht gesehen, deswegen mag ich das nicht beurteilen, aber ich bin halt ja zwischen ja J.K. Simmons und Troy Kotsur ja, hänge ich da und ich wäre nicht böse. Egal, wer von ihnen gewinnt und wahrscheinlich wäre halt der Gehörlose irgendwie, wo man es halt irgendwie mehr gönnen kann, so. Weiß ich nicht, ob J.K. Simmons schon einen Oscar hat, aber der ist halt super etabliert in Hollywood dergleichen und das ist Troy Kotsur halt sicherlich nicht.
Dann bei beste Nebendarstellerin haben wir Jessie Buckley für Frau im Dunkeln, Ariana DeBose für West Side Story, Judi Dench für Belfast, Kirsten Dunst für The Power of the Dog und Aunyanwe Ellis für King Richard. Und da ich ja wieder nicht so viel gesehen habe, muss ich wie immer bei der Kritik bleiben und wo ich wirklich ganz viel positive Kritik gesehen habe, wo gesagt wurde, sie hätte den Film gerettet, weil der Film an sich anscheinend nicht so gut war, ist Jessie Buckley für Frau im Dunkeln.
Ich habe ihn nicht gesehen, kann ich nicht beurteilen. Ariana DeBose war gut. Kirsten Dunst war auch gut. So.
Genau. Die sah ziemlich abgeranzt aus in dem Film.
Ja, wie alles halt, ja. Also, aber das wird ja auch gern belohnt von Hollywood. Sozusagen attraktive Menschen, die hässlich spielen.
Ja, das stimmt.
Aber interessant, dass zwei Musical-Leute für halt eben auch singende Rollen nominiert sind. Also Andrew Garfield und Ariana DeBose sind ja beide ja tatsächlich aus Gesangsdarstellung nominiert.
Dabei ist es gar nicht jeweils so gut angekommen beim Publikum. Also ich weiß, West Side Story ist ziemlich gefloppt und Tick, Tick, Boom war jetzt auch jetzt nicht der Mega-Erfolg. Oder letztes Jahr, naja, mein Lieblingsfilm 2021 war ja In the Heights, der ist ja auch verhältnismäßig schlecht durchs Kinojahr gekommen.
Ja, aber wie es Lin-Manuel Mirandas Jahr ist.
Ja, tatsächlich.
Ja, sein Musical verfilmt mit In the Heights, dann halt Tick, Tick, Boom, seine Regie, wird hier noch auftauchen, so. Und natürlich dann seine Komposition bei Encanto.
Ja. Der hat ein richtig gutes Jahr gehabt.
Auf jeden Fall. Und ja, In the Heights würde ich auch. Also mochte ich auch sehr gerne. Aber ja, beste Nebendarstellerin offensichtlich auch. Wir haben nicht genug Filme. Das ist es halt auch. Man kommt nicht mehr so aufwandslos ins Kino. Also früher hatte ich fast alle Filme gesehen, vor dem Oscar meistens.
Da hatte ich auch Jahre tatsächlich, ja. Aber jetzt ist es schwierig.
Ich habe es halt aktiv aufgesucht. Da muss ich halt entscheiden, möchte ich Licorice Pizza sehen oder warte ich, bis es online streamt, so. Also im Sinne meiner Gesundheit und da Entscheidung, die man treffen muss. Aber dann würde ich sagen, gehen wir weiter zum besten adaptierten Drehbuch.
Genau, da kannst du bestimmt was zu sagen, denn du hast ja mehr von dem Film gesehen. Ansonsten, ich nehme Dune.
Ja, okay. Dann haben wir Jane Campion, Power of the Dog, Ryusuke Hamaguchi und Takamasa Oe für Drive My Car. Sorry, wenn ich es falsch ausspreche. Genau wie Sian Heda für Coda. Auch da. Maggie Gyllenhaal für Frau im Dunkeln. Eric Ross, John Spaeth und Danny Villeneuve für Dune. Ist Dune ein gutes Drehbuch?
Ja, die Bücher an sich sind ja doch ein bisschen umfangreicher und schwergängig. Daraus einen fluffigen Film zu machen,
ja,
das ist schon eine Leistung.
Ich weiß halt nicht, ob ich es verstanden hätte oder ob es mich mitgenommen hätte, ob ich da drin geblieben wäre, wenn ich Dune nicht bereits kennen würde. Also ich habe
das kann ich dir sagen, weil ich habe nur den Comic vorgesehen. Meine Freundin hat gar nichts vorher gewusst und die ist gut durchgestiegen und ich bin sehr gut durchgestiegen. Also
okay, dann würde ich
braucht es keine Vorerfahrung.
Genau, dann würde ich nämlich da keine Kritik nehmen, weil ich kann das halt nicht. Also ich hatte das Gefühl, okay, das ist schon, also sie springen schon sozusagen sehr durch die Story. Sie geben einem nicht so viele Anhaltspunkte und für mich war das halt alles sehr deutlich, weil ich eben die Bücher bis zu einem gewissen Punkt gelesen habe, halt auch nicht alle, weil es ist irgendwann ist das halt auch nicht mehr ja der Originalautor und dergleichen. Aber ich habe auf jeden Fall relativ viel Dune gelesen und ich habe halt auch den alten Film gesehen. Deswegen war es für mich halt eben eine sozusagen Neuerzählung von der Story, die ich bereits gut kannte. Da hatte ich die die Beurteilung nicht. Ja, Frau im Dunkeln habe ich ja nicht gesehen. Ich würde Coda halt haben wollen, so. Wieder halt mit dem Hinweis, dass ich Drive My Car und Frau im Dunkeln nicht gesehen habe, schätze ich Coda eben auch wieder für Gebärdensprache schreiben und so. Einfach da eine Würdigung dafür, das in eine filmische Ausdrucksform zu bringen.
Dann bestes Originaldrehbuch haben wir Paul Thomas Anderson für Licorice Pizza. Zach Balin für King Richard, Kenneth Branagh für Belfast, Adam McKay und David Sirota für Don't Look Up und Joachim Trier und Eskil Vogt für Der schlimmste Mensch der Welt. Ich würde Don't Look Up sagen, weil es eine schöne Metapher ist auf Klimawandel.
Ich würde sagen, alles andere als Don't Look Up, auch wenn ich das von King Richard gesehen habe. Weil, ja, also ich mag Don't Look Up nicht. Also persönlich ist es nicht der Film, den ich dieses Jahr brauchte. Und ich weiß halt auch nicht, was uns der Humor sagen will. So. Also welche Aussage hat dieser Film für mich? Was soll ich daraus mitnehmen? Natürlich kann man halt auch irgendwie im Zynismus sich wälzen und sagen, ja, es wird ja nicht besser und so sind die Menschen. Aber wem hilft das so? Also es ist dem Film, ich habe das Gefühl, dem Film wird eine Wichtigkeit beigemessen dafür, dass er etwas Offensichtliches zynisch ausdrückt.
Dann kommen wir jetzt noch zu ein paar technischen Kategorien. Ein, zwei überspringen wir, aber wir hängen uns erstmal auf bei bestes Szenenbild. Rena DeAngelo und Adam Stockhausen für West Side Story, Stefan Deschamps und Nancy Hai für Macbeth, Tamara Devrel und Shane Vio, Nightmare Alley, Grant Major und Amber Richards für The Power of the Dog und Shoshana Sipos und Patrice Vermette für Dune. Und ohne ihn gesehen zu haben, nur vom Trailern her, würde ich auf jeden Fall sagen, Nightmare Alley, weil die Filme von dem sehen einfach gut aus.
Ich kann es nicht abschließend sagen, ohne Nightmare Alley gesehen zu haben. Das Szenenbild wirkt halt sehr gut so für die Vermittlung dieses Dust Bowl-Zirkus-Themas. Power of the Dog war aber auch gut, da waren auch gute Sets. Es wirkte halt schon wie so ein schmutziges Western-Ding, wo die waren. Also das Szenenbild kann man auch gar nicht so gering schätzen, genau wie halt Dune eben auch die halt Welten geschaffen hat. Das ist halt auch immer ein Ding. Weil West Side Story natürlich wird da auf einer Musical-Ebene mit interagiert mit dem Szenenbild und vieles sah auch, ich sag mal, authentisch 50er-Jahre mäßig aus, aber es hat mich, ja, hat mich nicht so sehr abgeholt, dass ich es direkt jetzt über die anderen stellen würde. Also ich sehe da eigentlich viele gute Einträge. Macbeth muss ich mich auch unterhalten, weil ich es nicht gesehen habe und auch die von den Trailern noch halt jetzt nicht sage, das muss ich sehen, bevor ich das beurteilen mag. Also würdest du Dune nicht als, Nightmare Alley hatte ich praktisch mehr beeindruckt allein vom Trailer als Dune vom ganzen Film?
Ja, absolut. Da war der Trailer viel beeindruckender als, also Dune sieht toll aus, ne? Da müssen wir gar nicht drüber reden, aber Dune ist trotzdem immer nur irgendwie einfach nur Wüste an Wüste an Wüste. Dune war da doch ein bisschen fade. Auch es war spektakulär, aber es war fade. Nightmare Alley sah allein schon vom Trailer her aus, wo ich dachte, allein der Optik wegen muss ich es mir angucken. Das habe ich mir bei Dune nicht gedacht.
Ja, okay, das verstehe ich. Dann bestes Kostümdesign würde ich ansprechen.
Ja, bitte.
Und sorry, wenn wir Kamera übersprungen haben, da haben wir halt einfach wenig zu sagen gerade. Bestes Kostümdesign ist halt Cruella nominiert. Dann haben wir halt Cyrano, Dune wieder, Nightmare Alley und West Side Story. West Side Story hat mich angehalten, dass ich mir mehr 50er-Jahre-Kleider kaufen will. Also würde ich das schon mal... war das ein Erfolg? Ich finde, also das Kostümdesign bei Cruella hat auch Spaß gemacht. Der Film bietet auf jeden Fall, weil es auch um Mode geht, halt ein interessantes Kostümdesign. Wenn es aber halt auch eben um eine Fehde von ModeschöpferInnen geht, dann sollte das natürlich der Fall sein. Gut, Dune, es war bisher nicht Sting in der Metallunterhose. Also das kann man als Punkt dafür oder dagegen nehmen, für das Dune-Kostümdesign. Cyrano habe ich nicht gesehen. Das ist natürlich wieder sehr Kostümdesign aus einer Epoche. Ähnlich wird es mit Nightmare Alley sein, aber ja. Hast du Meinung zu Kostümen? Achtest du auf sowas?
Ich kann schon Lob dafür aussprechen, wenn was schön aussieht. Aber wenn ich mir so überlege, zum Beispiel West Side Story oder so, was in den 50ern spielt, das sah halt einfach generell schön aus. Ja, man muss einfach Klamotten nehmen von damals, dann sieht es automatisch gut aus. Oder bei Cruella kannst du immer alles mögliche crazy machen, weil es um Mode geht. Da sehe ich nicht so viel kreativen Prozess, wie wenn du dir quasi neu was ausdenken willst oder du irgendwas, wie bei irgendwelchen Historienfilmen, super kompliziertes nacharbeiten möchtest. Das wären, glaube ich, zu einfach erreichbare Oscars für Cruella und West Side Story.
Ich würde nämlich sagen, halt nicht notwendigerweise, weil auch die sind halt in einer Zeit verankert, halt 50er und 70er Jahre und replizieren die eben in ihrem Kostüm. Bei Cruella ist es halt, also Kostüm beurteile ich auch immer sozusagen, das Design gibt mir das was für die Geschichte mit. Also ist das Kostüm Teil der Geschichte? Das ist halt nicht nur, was Leute anhaben, sondern erzählt mir etwas über diese Figuren. Drücken die das durch ihren Stil aus? Und das ist halt bei Cruella gelungen. Also sie schaffen es sowohl ihren Style so 70er Jahre Vivian Westwood-mäßig Punk beginnt durchzuziehen und zu zeigen, als auch eben die Eskapaden der Figuren eben in diesem Style zu grounden, ohne halt Designs eins zu eins nachzumachen. Und bei West Side Story, da hat man eben zwei rivalisierende Banden erstmal und kulturelle Unterschiede, Klassenunterschiede, die man eben im Kostüm ausdrücken kann, so dass man auf den ersten Blick erkennt, wer die Figur ist, wo sie dazugehört. Und das fand ich durchaus gelungen. Also ich würde nicht sagen, dass das ein zu easy Oscar ist.
Dann Filmmusik, hast du da was? Also Filmsong habe ich alle angehört, aber bei beste Filmmusik kann ich nichts zu sagen, groß.
Ja, das ist, also bei beste Filmmusik ist Don't Look Up, Encanto, Power of the Dog, Pauli die Mutter und Dune nominiert. Keine Ahnung, ich habe bei Don't Look Up nicht auf die Musik geachtet, weil ich mich geärgert habe. Encanto ist natürlich insgesamt, alles, was mit Musik zu tun hat, kann man da als gelungen betrachten bei dem Film. Das zieht sich halt durch, auch insgesamt. Die Komposition ist gut. Die Musik ist gut. Auch zwischen den Musical-Nummern ist die Musik gut. Und Dune war halt so ein Science-Fiction-Score. Oder hast du da irgendwas, also hat dich da etwas besonders beeindruckt an der Musik von Hans Zimmer?
Nee, das war ganz normal. Also es war normale Hans Zimmer-Musik.
Genau. Also ja, wir haben ein Zimmer angeheuert, um sein Hans-Zimmer-Ding zu machen. Und, ja, Power of the Dog auch. Solide. Ich würde es wahrscheinlich einen Kanto geben wollen.
Ich glaube, da könnte ich mitgehen, ja. Dein bester Filmsong ist auch was mit Encanto. Wir haben Be Alive aus King Richard, Dos Oruguitas aus Encanto, Down to Joy aus Belfast, No Time to Die aus Keine Zeit zu sterben und Somehow You Do aus Four Good Days. Und ich bin ja Musikbanause, deswegen muss ich sagen, dass Don Oruguitas aus Encanto war eines der schwächeren Lieder aus Encanto, aber andere sehen das offensichtlich anders. Ich meine, es ist der einzige original spanischsprachige Titel aus dem Film.
Ich bin überrascht, dass der nominiert ist. Also es war auch nicht mein, es war auf jeden Fall nicht mein Favorite daraus.
Ich hätte auch Pressure genommen oder Druck auf Deutsch, glaube ich. Oder alle stehen ja auf diesem Bruno-Film, auf diesem Bruno-Song. Auch der Bruno-Song war eigentlich gar nicht so schlecht.
Der Bruno-Song ist hervorragend konstruiert. Mir fehlt halt das Spanisch, um zu beurteilen, wie die Lyrics da sind. Weil das ist halt auch ein Lied, das absichtlich nicht übersetzt wird. Aber einfach für seine Leistung in diesem Film, halt einen Banger nach dem anderen zu schreiben, würde ich Lin-Manuel Miranda halt das einfach schon gönnen. So auch einfach, wenn sagen wir, Andrew Garfield gewinnt es nicht, dann einfach das, um sein Mörderjahr zu würdigen. Als einfach so ein Sympathie-Oscar würde ich ihm gönnen. Ja, der Bond-Song muss es nicht sein, so.
Ja, der ist so ein Emo-Kram. Also ich fand ihn gar nicht schlecht. Ich habe mir alle nochmal angehört. Das war einer der wenigen Lieder, die ich mir bis zum Ende angehört habe. Aber es ist schon so ein Emo-Gejaule. Das ist, naja. Obwohl es passt gut zu diesem Emo James Bond im letzten Teil, der übrigens ein sehr guter James Bond war, aber ich glaube, der Film, der Song passt sehr gut zum Film, das macht jetzt aber den Song nicht Oscar-würdig.
Ja, Make-up und Frisuren wäre normalerweise auch eine Kategorie für mich, aber ich habe zu wenig gesehen, um da zu beurteilen.
Leider auch. Bei Schnitt kann ich auch nicht so viel sagen. Ich habe keine Ahnung, woran man guten Schnitt erkennt, um ehrlich zu sein.
Könnte man jetzt länger drüber reden, halt, dass wie halt die Bilder ineinander gereiht sind, wenn du halt durch den Schnitt Effekte erzeugst. Und wenn halt die Handlung nachvollziehbar wird durch die, ja, durch die Wechsel der Kameraeinstellungen und der Schnitte halt, sowas wie Mad Max Fury Road, wo halt Action verständlich dargestellt wird durch einen sehr, sehr guten Schnitt. Tick, Tick, Boom hat natürlich den auffälligsten Schnitt von diesen. Also mit den halt Wechseln zwischen dem Bühnenauftritt und der Filmhandlung. Das, aber muss man das Auffälligste jetzt belohnen? Weiß ich nicht.
Ja, gute Frage. Bei Dune war es ja, da waren gar nicht so viele Schnitte, habe ich das Gefühl gehabt. Das war schon sehr ruhig.
Ja.
Und deswegen wirkt es sehr kraftvoll. Könnte ich auch mitleben.
Ja.
Bester Ton. Belfast, Dune, West Side Story, The Power of the Dog und Keine Zeit zum Sterben. Der Dune-Ton war schon echt beeindruckend. Da hat schon der Kinosessel ordentlich gebebt.
Ja, ich habe halt die meisten nicht im Kino gesehen, deswegen ich weiß nicht, wie der ja, halt, ob da etwas gebebt hätte. Power of the Dog schon. Es ist, die Umgebung klingt. West Side Story, halt ja, Schnipsen und Kettenrasseln sind natürlich klassisch eingebunden und dergleichen. Und wenn ein Musical keinen guten Ton hätte, wäre es auch, wäre es halt auch an, hätte es auch sein Ziel verfehlt. Ja, ich bin emotionsarm in diesem hier.
Wo ich überraschenderweise alle gesehen habe, ist, ich glaube, die einzige Kategorie, wo ich sogar alle gesehen habe, ist beste visuelle Effekte.
Ja, echt?
Ja, da haben wir Dune, Keine Zeit zu sterben, Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings, Spider-Man No Way Home und Free Guy.
Ja, ich habe Shang-Chi nicht gesehen, weil ich keine Lust hatte, Shang-Chi zu sehen.
Free Guy, Spider-Man, Shang-Chi, das ist halt dieser typische Plastik-Look, computergenerierte Plastik-Look, der an Videospiele erinnert. Das finde ich jetzt nicht so toll. Also bleiben noch Dune und Keine Zeit zu sterben übrig. Dune sieht natürlich total toll aus. Das sieht alles auch realistisch in Anführungszeichen aus. Also es wirkt nicht so computeranimiert. Ich habe letztens aber ein Video gesehen, interessanterweise. Videoeffekt-Produzierende schauen sich Keine Zeit zum Sterben an und haben auf ganz viele so visuelle Effekte hingewiesen, die du gar nicht wahrgenommen hast, weil die so realistisch gewirkt haben und die quasi so mehr so nebenbei waren. Mhm. Wo auch kleinste Details geachtet wurde. Zum Beispiel, es gibt ja am Anfang diese Szene, wo der in diesem gepanzerten Auto sitzt, der James Bond, und von überall schlagen die Kugeln ein. Diese einschlagenden Kugeln, dass das Glas splittert, das ist ja auch ein visueller Effekt. Mhm. Und dass da nicht einfach irgendwie, wie zum Beispiel bei dem Matrix-Film, so ein flacher Grafiklayer drüber gelegt wurde, sondern es wurde auch bedacht, dass zum Beispiel das Glas eine gewisse Dicke hat und deswegen quasi zwei Ebenen sind, wo diese Splitterwirkung ist. Das war schon beeindruckend. Also da ich fast keine Effekte, was ich alle gedacht habe, es sind praktische Effekte und es waren aber keine praktischen, sondern Computereffekte, würde ich tatsächlich Keine Zeit zu sterben sagen, obwohl du natürlich viel geiler aussah.
Ich könnte jetzt sagen, dass Free Guy exakt diesen Look brauchte. Wenn Free Guy nicht aussieht wie ein Computerspiel, dann ist das falsch gemacht. Es geht exakt darum.
Es ist ein Computerspielfilm, aber ja.
Ja, es geht exakt darum. Also, sie haben exakt einen Look hingekriegt, den sie haben wollten. Und das, also ich kann ihnen nicht vorwerfen, den Look, dass andere Leute das unabsichtlich machen, was bei ihnen volle Absicht ist.
Okay, das sehe ich ein. Bester Animationsfilm.
Da bin ich, das ist dieses Jahr das, wo ich glaube ich am meisten mit der Herzblut drin bin.
Perfekt. Encanto, Flea, Luca, die Mitchells gegen die Maschinen und Raya und der letzte Drache.
Ja. Ja, zwei Disney-Filme erstaunlicherweise. Drei Disney-Filme. Also Encanto, Raya und Luca.
Ich habe ja nur Encanto und die Mitchells gegen die Maschinen gesehen. Und das ist so ein innerer Wettstreit. Encanto hat mich wesentlich besser unterhalten. Aus filmtechnischer Sicht, also Regie und witzige Ideen und alles drum und dran, ist die Mitchells gegen die Maschinen aber tausendmal besser.
Wie kommst du darauf, dass es so viel besser ist? Was gibt dir diesen Eindruck?
so viel mehr kreative Ideen. Es ist, glaube ich, zeitgeistiger ist immer so ein schwieriges Wort, ne? Aber so auch Einbindungen von, ich weiß nicht, TikTok-Ästhetik und allem drum und dran, das passt so gut irgendwie. Und ich finde es auch ein bisschen, also auf einem ganz kleinen Kinderniveau natürlich, ein bisschen sozialkritischer. Es hat mir besser gefallen, auch wenn ich besser unterhalten war bei Encanto, was irgendwie wieder wie ein Widerspruch klingt, aber.
Nee, das muss ja nicht sein. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen, dass Power of the Dog das Schauspiel halt eben mich nicht so gut unterhalten hat, aber ich anerkennen kann, dass das halt wirklich gut war, während mich eben wegen der Ricardos gut unterhalten hat. Und also insofern kann ich dir damit verstehen, kann ich das verstehen. Flea ist natürlich hier das niveauvolle Ding, halt Fluchtgeschichte und sowas, aber Encanto erzählt halt auch eine Geschichte über Generationentrauma, es erzählt eine Geschichte über Fluchterfahrung und wie das Menschen und Familienbilder prägt und belastet und das natürlich auf einer Symbolebene, die ziemlich zeitlos ist. Ja, also die Mitchells, die Maschinen, das ist jetzt halt in diesem Jahr ist eine TikTok-Ästhetik vielleicht lustig, aber es gibt ja Disney-Filme, die du seit 70 Jahren gucken kannst und die gut sind. Und die halt immer funktionieren. Und ja, gut, Encanto hat auch eine TikTok-Ästhetik eingebunden mit den Tänzen in Pressure. Aber das ist halt eine Referenz, die sozusagen, die funktioniert auch noch, wenn der Film halt irgendwie in 10 Jahren nochmal gezeigt werden sollte. Also vermute ich jetzt. Ich kann jetzt natürlich nicht voraussagen, was zeitlos wird und was nicht. Aber Encanto sehe ich schon eher halt auf dieser Ebene und ich finde es eine gut erzählte Geschichte. Ich finde das Pacing manchmal etwas uneben. Also es hätte halt in den Beziehungen eventuell halt noch ein bisschen mehr passieren können, ein bisschen mehr daran gearbeitet werden, dass es halt an die Punkte kommt, wo eben das Musical die Katharsis bringt. Halt gerade in der Beziehung zwischen Mirabelle und ihrer perfekten Schwester, also der scheinbar perfekten Schwester und dergleichen, aber ja, ich finde, da ist schon echt viel drin. Raya und der letzte Drache war, würde ich sagen, das ist der mich mehr unterhalten hat. Also für mich wäre es wahrscheinlich zwischen Encanto und Raya. Und Raya ist halt einfach ein wirklich solider, guter Fantasy-Film. Halt auch mit interessanten Figurendesigns und hier klassische Fantasy-Abenteuer, einem echten emotionalen Kern, der da ist. Aber irgendwie, wenn ich die nebeneinander halte, kommt mir Encanto mehr wie ein Film vor, der was Besonderes ist irgendwie. Also der vielleicht ist es auch einfach durch die Rezeption, den Ruhm des Films geprägt, aber es kommt mir so vor, als wäre Encanto mehr was Besonderes als Raya und auf jeden Fall mehr was Besonderes als die Mitchells und die Maschinen.
Interessant fand ich ja, dass, ich weiß gar nicht, ob es das schon mal gab, dass der beste Animationsfilm-Kandidat Flea auch als bester Dokumentarfilm nominiert ist.
Oh, das weiß ich nicht. Wüsste ich nicht.
Ich glaub, es gab mal irgend so einen Film über Israel-Libanon-Krieg. Ich komme gerade nicht drauf, wie der heißt. Wenn es ist aber schon ganz lange da.
Der hieß Walt Bashir.
Ja, vielleicht der?
Ja, genau. Das war nicht meine Überlegung, ob der eventuell, also in welcher Kategorie und ob der nominiert war.
Schauen wir mal ganz kurz. Live-Dokument, Auszeichnungen. Ich will aber einen Oscar haben, warte. Der war bester fremdsprachiger Film. Und, warte mal. Was war er noch? Wo steht er denn? Walz Abashir. Nee, der hat gar keinen Oscar gekriegt, glaube ich.
Nee, aber genau. Aber an den dachte ich auch, so in diesem, ja halt, Animation als Dokumentarfilm. Würdest du sagen, dass einer von den besten Animationsfilmen eigentlich auch verdienen würde, bester Film zu sein?
Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Also da gibt es keine Relativierung. Ich glaube, ein sehr, sehr guter Animationsfilm kann auch ein sehr, sehr guter bester Film sein.
Ja, und ich glaube, dass, also, weiß ich nicht, ob Encanto das jetzt speziell dieses Jahr sein muss, aber so vom, irgendwie fühlt es sich mehr, also wie einer der echt großen Filme des Jahres an. Aber in der Animationsfilmkategorie kommen halt auch eher die Sachen mit dem Mainstream-Erfolg nach oben. Also jetzt Flea sicherlich nicht, aber wobei man es ihm auch gönnen mag, aber die anderen sind ja halt alles so, welche, die auch ein echt großes Publikum gefunden haben. und halt nicht diesen Anruf von, es darf kein Popcorn sein, es muss ernsthaft sein, kein Horror, keine Fantastik, so. Entsprechend ist da, ja, haben die wahrscheinlich oft mehr Leute berührt als die eigentlichen Nominierten für den besten Film. Hast du animierte Kurzfilme gesehen?
Tatsächlich habe ich nur einen gesehen, nämlich Rote Robin, weil ich nicht mehr genug Zeit hatte. Ich habe nämlich festgestellt, dass irgendwie ganz, ganz viele von diesen Kurzfilmen, sowohl von den animierten als auch den normalen, legal auf YouTube zu sehen sind. Ja, Rote Robin war halt ein animierter Kinderkurzfilm. Hat mich jetzt, ja, sah schön aus, aber weiß nicht, ob das jetzt Oscar-würdig war. Also vielleicht aus technischer Sicht, ne, das kann ich nicht beurteilen, aber so. Das war wirklich nicht. Das würde ich jetzt meinem 6-jährigen Kind irgendwie zum Einschlafen zeigen, die halbe Stunde. Das war jetzt nichts, wo ich sagen würde, das ist jetzt ein Oscar-Kandidat.
Ja, andererseits vielleicht auch wertvoll, aber ja, ich muss sagen, ich habe keinen der Kurzfilme gesehen bisher.
Dann überspringen wir einfach mal despektierlich all diese Sachen, die wir übersprungen haben, die man nicht gesehen haben.
Genau.
Dann bleibt noch bester internationaler Film. Und vielleicht noch mal ein bisschen Meta. Warum schafft es Deutschland eigentlich nie, regelmäßig einen guten Film zu produzieren?
Das ist natürlich eine Frage. Ich bin mir gar nicht sicher, ob sie es nicht schaffen. Ist aber die Frage, was nominiert wird und so. Also es muss eine Einreichung, es gibt ja eine Einreichung da, was geschickt wird. Ich glaube, diesmal war es, du bist mein Mensch, wo es halt um so AI-Sachen geht, dass eine künstliche Intelligenz halt, oder eine Frau sich praktisch ihre künstliche Intelligenz verliebt und wie man halt damit umgeht, so. Ja, weiß ich nicht. Warum das nicht passiert?
Ich habe hier gerade noch eine schöne Übersicht gefunden. Nominierte KünstlerInnen aus dem deutschsprachigen Raum sind immerhin 4 Stück. Einmal natürlich Hans Zimmer, wer sonst? Beste Filmmusik, Dune. Gerd Nefzer, beste visuelle Effekte, auch Dune. Kirsten Dunst, beste Nebendarstellerin, The Power of the Dog. Und Marie Brendler und Nadine Lüchinger für bester Kurzfilm für A la Kahu Take and Run. Mhm. Ansonsten bester internationaler Film, Drive My Car aus Japan, Flea aus Dänemark, über den haben wir ja schon gesprochen, The Hand of God aus Italien, Lunana, Das Glück liegt im Himalaya aus Bhutan und Der schlimmste Mensch der Welt aus Norwegen.
Ja, ich habe halt exakt Flea gesehen.
Ich habe gar keinen von denen gesehen.
Okay. Ja, beim besten Dokumentarfilm habe ich auch, wie gesagt, Flea und Summer of Soul gesehen.
Ich meine, du hast so das große Privileg, dass du ja doch in einer echt großen Stadt wohnst. Ihr habt ja auch mal manchmal so Programmkinos.
Ja, ja.
Ich überlege, wo ich in Halle gewohnt habe, noch 200.000 Einwohner. Ich glaube, wir hatten sogar 3 Programmkinos oder haben immer noch 3 Programmkinos jetzt in der bayerischen Provinz. Da musst du, je nachdem, wie winzig der Film ist, teilweise über eine Stunde mit dem Auto fahren zum Programmkino. Da überlegt man dann doch schon, möchtest du jetzt gerade auch bei den Benzinpreisen wegen so einem kleinen Film mal, weiß ich nicht, 1,5 Stunden mit dem Auto weggondeln? Passiert nicht so oft tatsächlich.
Ja, nee, Streaming ist da schon ein Vorteil.
Ja.
Und halt, ja, Programmkinos vor Ort auch ein Vorteil.
Absolut. Vielleicht die letzte Frage. Glaubst du denn, das ist dieses Jahr ein gutes Oscar-Jahr?
Dadurch, dass ich bin wenig emotional, merke ich, es gab durchaus Jahre, wo ich halt wirklich viel stärkere Meinung hatte zu Dingen. Deswegen gehe ich davon aus, dass irgendwo ja, auf eine Art, also im Sinne von, es ist nichts nominiert, was halt wirklich in meinen Augen es nicht verdient hat oder Schund ist oder schädlich wäre, wenn es gewinnt, glaube ich, sondern es sind halt größtenteils einfach kompetente Filme nominiert, aber halt auch wenige, für die ich so eine Leidenschaft habe, dass ich eben wirklich sage, okay, ich fieber mit denen mit.
Ich glaube, das trifft es wirklich sehr gut, wie du das formuliert hast. Ich bin auch recht leidenschaftslos. Ich freue mich natürlich, ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn Dune gewinnt, viele Oscars gewinnt, einfach um vielleicht doch mal wieder eine Science-Fiction-Welle auszulösen. Mhm. So wie wir nach Herr der Ringe eine Fantasy-Welle hatten, weil Science-Fiction einfach das geilste Genre ist. Aber bin ich da wirklich optimistisch, dass irgendwie 10 Nominierungen, 10 Oscars sind? Vermutlich nicht.
Nein, ich wäre dann eher geneigt, mir zu wünschen, dass Musicals gewinnen, um eine Musical-Welle auszulösen.
Und dann floppt die wieder alle und dann sind wir alle traurig.
Ja, ich sehe an sich halt, das ist ein gutes Zeichen, dass halt Steven Spielberg halt ein kompetenter Regisseur sich einem Musical annimmt und das eben Tick, Tick, Boom derartig auch rezipiert wird, weil Les Miserables und Cats, das war halt scheußlich. Das waren halt keine guten Filme, die trotzdem Würdigung bekommen haben. Und ich möchte halt, dass auch halt auch gute Musicals produziert werden und eventuell halt eben wie in der Heizung so ein adaptiertes Bühnenstück, aber halt eben ja auch welche, die einfach originär vielleicht für die Leinwand geschrieben werden oder eben sehr, sehr darauf gearbeitet. Das wäre, wenn ich jetzt einen Trend auslösen dürfte, würde ich mir den schon mitnehmen.
Absolut. Also dann nehmt das mit, nachdem ihr euch jetzt eine Stunde lang unsere Prognosen angehört habt. Nehmt mit, guckt euch Tick, Tick, Boom an. Der ist auf Netflix umsonst und ist überraschend gut.
Ja, genau. Wie gesagt, ich habe schon... Guckt euch auch Coda an. Der ist schwer zu bekommen, aber sehenswert. Genau, wie Flea. Also es sind halt so die Issue-Filme, die sind es auch wert, gesehen zu werden. Und ja, Being the Ricardos hat mich gut unterhalten. Ist auf Amazon, ist eine Amazon-Eigenproduktion.
Dann danke ich dir ganz herzlich, dass du doch überraschend viel Zeit für mich hattest. Und wir hören uns bestimmt noch mal wieder dieses Jahr.
Ja.
Ja, und ansonsten erstmal habt noch ein schönes Wochenende und am Montag früh sind wir schlauer, wie wir recht hatten.
Ja, genau das. Habt einen schönen Wochenanfang.